Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 2: Entwicklung und die aktuelle Lage der Björn Steiger Stiftung.
Herr Steiger, am 1. Januar 2010 wurden Sie Präsident der Björn Steiger Stiftung. Wie war es für Sie, ja damals in die Fußstapfen Ihrer Eltern zu treten und die Stiftung zu übernehmen?
Also eigentlich ging es leichter als erwartet. Das lag aber in erster Linie auch daran, weil mein Vater hat es mir tatsächlich sehr leicht gemacht. Er ist ja auch nicht von jetzt auf nachher ganz abgetreten, sondern er ist ja auch nur, wenn man so will, erstmal einen halben Schritt zurückgegangen. Das heißt, ich wurde Präsident und er blieb Vizepräsident in der Stiftung. Aha. Dementsprechend war er natürlich für mich grundsätzlich greifbar. Aber wir haben trotzdem einen etwas größeren Move gemacht, denn die Stiftung ist dann mal für 4 Jahre tatsächlich von Winnende nach Stuttgart umgezogen. Und dementsprechend waren wir dann erstmal in Stuttgart mit der Belegschaft. Und das hat mir es natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht, den direkten Zugang auch zur Belegschaft besser zu haben. Aber die Zusammenarbeit war durchweg immer positiv mit meinem Vater. Das kann ich definitiv sagen. Und er hat sich immer so ein bisschen wirklich hinter mich gestellt. Und auch in allen Entscheidungen, die ich getroffen hatte, war er grundsätzlich hinter mir. Das können, glaube ich, nicht so ganz viele von sich behaupten, die auch so einen Generationswechsel mitgemacht haben. Weil es sind auch viele bei mir dann von anderen Familienunternehmen immer aufgeschlagen und haben mich dann gefragt, wie es bei uns war. Und waren dann ganz erstaunt, wie professionell das mein Vater mit mir dann auch betrieben hatte. Das war eine tolle Zeit. Also ich habe die Zeit auch sehr genossen. Ich gebe auch zu, ich habe, glaube ich, jeden Tag mit meinem Vater mindestens 3 Stunden telefoniert. Und das war eine sehr fruchtbare Zeit auch für mich und auch eine intensive, auch nochmal in der Form mal ganz anders nochmal mit dem Vater auch zusammen zu sein. Nein, wir haben die Zeit, glaube ich, auf beiden Seiten sehr genossen. Tolle Zeit gewesen.
Nun gibt es ja die Vorschrift in der Stiftung, dass ein Familienmitglied, denn das muss es sein, wenn man die Führung der Stiftung wahrnimmt, erstmal etwas anderes gemacht haben muss. Wie sind Sie denn als gelernter Bankkaufmann, Sie haben erfolgreich Werbekampagnen in einer Werbeagentur durchgeführt und anderes auch gemacht, waren bei einer großen Versicherung, persönlich zur Stiftung gekommen? Also wie war der Moment? Gab es von Ihnen dann schon von vornherein die Entscheidung oder haben Sie irgendwann gesagt, jetzt wäre es doch mal an der Zeit? Nehmen Sie uns da einmal mit in den Entscheidungsprozess.
Also von vornherein muss man sagen, in der Stiftung war ich eigentlich immer irgendwo Form mit involviert. Also das heißt, eine Zeit ohne Stiftung hat es nur ganz kurze Zeitphasen in meinem Leben gegeben. Das bedeutet, ich war bei vielen Veranstaltungen, bei Scheckübergaben, ich durfte schon im jungen Alter mit 20 das allererste Mal auf einer Veranstaltung für die Stiftung eine Rede gehalten. Ich habe schon auch, als ich bei der Bank war, ganze Werbekampagnen für die Stiftung mitentwickelt. Dementsprechend war das Leben außerhalb der Stiftung meinerseits eigentlich trotzdem mein Leben innerhalb der Stiftung. Das waren immer irgendwie 2 Dinge gleichzeitig. Aber das ließ ich auch immer mit meiner sonstigen beruflichen Situation ganz gut in Einklang bringen. Und auch meine jeweiligen Arbeitgeber fanden das ganz positiv und haben mich da eigentlich auch immer mit unterstützt. Also deshalb ist es jetzt kein ins kalte Wasser springen gewesen, als ich am 1.1.2010 die Führung dann übernommen hatte, sondern das war eigentlich ein über Jahre hinweg schon Heranführen. Daher habe ich sozusagen wirklich mit der Muttermilch aufgenommen und hatte auch den großen Vorteil, weil ich auch ja schon als wirklich kleines Kind bei vielen Besprechungen unter dem Tisch saß und dementsprechend ganz viele Informationen immer aufsaugen konnte, war ich dann auch für meinen Vater immer so ein bisschen das Nachschlagewerk, wenn er sich an bestimmte Dinge nicht erinnern konnte. Wie war denn das damals und wie hat man das geregelt? Und ich konnte mich aber daran erinnern und konnte ihm dann immer sagen, ja, das war so und so und da wurde das und das besprochen. Und da war er dann meistens erstaunt, dass ich mich da immer noch dran erinnern kann, obwohl ich möglicherweise erst 9 oder 10 oder 11 Jahre alt war. Also dementsprechend wow. habe ich das oder den großen Vorteil gehabt, ich war da fit. Oder es gibt ja immer diesen Spruch, man sucht eigentlich einen 25-Jährigen mit 30- oder 40-jähriger Berufserfahrung. Das traf das auf mich zu.
Genau. Ja. Ja. Nun ist es ja so, auch in Familienunternehmen, auch wenn es gut läuft, dass der Sohn manchmal eine andere Vorstellung hat von den Vorstellungen seines Vaters oder seiner Mutter, je nachdem, wer in der Firma dann oder in der Stiftung ist und denkt, ah, das müssten wir doch moderner machen und die Kampagne müsste doch anders aussehen und die Farben, die wir verwenden, also alle mögliche oder die Produkte, die wir auswählen, müssten anders konzipiert sein. Also insofern eine Frage zwischen alt und neu, zwischen jung und modern. Und eben der Art und Weise, wie man es bisher gemacht hat. Wie war das bei Ihnen? Hatten auch Sie so Vorstellungen, wo die Stiftung sich hinentwickeln muss? Und was haben Sie, als Sie dann am 1. Januar 2010 die Stiftung übernommen haben, anders gemacht?
Ich denke, die Führung innerhalb der Stiftung, die habe ich ein bisschen verändert. Das lag aber daran, fast in der Natur der Sache. Mein Vater war auch für alle innerhalb der Stiftung natürlich die Galionsfigur. Also alle haben ganz ehrfürchtig zu ihm hochgeguckt. Und das war natürlich der Herr Steiger. Es gab niemanden, der in irgendeiner Art und Weise per Du mit meinem Vater war. Das gab's gar nicht. Ist natürlich auch eine Generationsfrage. Also mein Vater ist ja Jahrgang 1929 und dementsprechend ist das eine ganz andere Generation gewesen. Und ich war, wenn Sie so wollen, dann der Erste, der tatsächlich mit einigen Mitarbeitern dann auch per Du war, was auch ein bisschen, das gebe ich zu, das war eine skurrile Situation. Es gab Mitarbeiter, die waren mit mir per Du, weil sie mich kannten, seit ich ein Baby war. Aber ich war schon immer mit denen per Sie. Und das haben wir dann einfach dahingehend aufgelöst, dass wir dann tatsächlich miteinander per Du auch waren. Und da hatte ich mehr Schwierigkeiten als die Kollegen, denn ich weiß, unser erster Mitarbeiter der Stiftung, der war da zu dem Zeitpunkt ja schon mehr als 35 Jahre in der Stiftung und ich habe den immer nur gesiezt und der sagte immer nur meinen Vornamen.
Weil die natürlich damals älter waren.
Älter waren und ich war das Kind und bin da sozusagen reingewachsen und die Situation wurde nie aufgelöst. Wobei ich auch merkte, das war für die dann ab dem Moment, wo ich die Führung bekam, auch ganz komisch, mich weiter zu duzen. Aber für mich war es dann auch für mich komisch, sie plötzlich auch zu duzen. Das war für mich eine größere Hürde als für die Kollegen. Und dadurch hat sich natürlich da an der Stelle kulturell was verändert. Aber weil Sie auch gefragt haben, waren die unterschiedlichen Auffassungen. Ich will Ihnen dann eine Geschichte erzählen, die liegt eigentlich noch in den 90er Jahren zurück. Und zwar, das war so logischerweise die Sturm- und Drangzeit. Ich war Anfang, Mitte 20. Dementsprechend habe ich eine Kampagne für Notruftelefone, die wir damals noch aufstellten, konzipiert und habe eine Werbeagentur gefunden, die sehr provokante, sehr der damaligen Sprache angepassten Sprachstil verwendeten.
Gib mir das ein Beispiel.
Da gebe ich Ihnen ein Beispiel, das klingt heute sehr eigentlich harmlos. Da stand dann drauf, stellen Sie sich vor, Sie fahren an einer Landstraße, ja, Sie kommen an einen Unfall, da liegt jemand, der blutet wie ein Schwein und Sie müssen kotzen. Also das waren so die Begriffe.
Drastisch.
Und weit und breit kein Notruftelefon. Das war so immer der Abbinder. Meine Mutter ganz empört, die Sprache geht gar nicht und das muss man anders. Da blutet jemand schwer und da ist einem dann flau im Magen oder irgend so. Also völlig abschwächend. Und mein Vater kam dann halt gemeint, er findet die Sprache jetzt auch nicht wirklich prickelnd. Das ist nicht seine, aber er merkt ja, dass die Leute zum damaligen Zeitpunkt so auf der Straße eben auch unterwegs waren. Und er hat dann gemeint, dann lass es uns probieren. Es muss ja sozusagen bei den Leuten ankommen. Die Kampagne, die damals hier von RTS Rieger-Team hier in Stuttgart konzipiert wurde, die wurde sogar in New York prämiert als herausragende Kampagne. Man hat wirklich Preise eingeheimst. Sie war auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also unheimlich viele Magazine haben diese Anzeige abgedruckt, auch kostenfrei abgedruckt, weil sie einfach gesagt haben, die ist genial gestaltet, toller Text und sogar Großflächenplakate. Also wir haben tatsächlich, das war eine der damaligen größten Kampagnen überhaupt, 40.000 oder mehr als 40.000 Großflächenplakate geschenkt bekommen von den damaligen Großflächenplakatanbietern, weil alle von dieser Kampagne so begeistert waren. Und dann kamen negative Briefe bei meinem Vater an, wo sich andere Leute darüber beschwerten, wie kann man so auftreten. Und mein Vater hat jeden einzelnen Brief, der mal kam, selber beantwortet und hat die Kampagne verteidigt unter dem Aspekt, ja, ich war auch nicht begeistert, aber wir sehen den Erfolg dieser Kampagne und wir kommen bei der Bevölkerung damit tatsächlich an und damit sei es gerechtfertigt, dass wir eine solche Kampagne tatsächlich aufgesetzt haben. Und das war dieser Pragmatismus. Also mein Vater war schon so, dass er auch das Ziel vor Augen hatte, dass es nicht ihm gefallen muss, sondern es muss den Leuten da draußen gefallen. Und so ist es heute auch. Also auch wir haben heute in der Stiftung manche Kampagnen oder manche Dinge, die gerade in Social Media passieren. Das ist nicht meine Altersklasse, sondern da sprechen wir andere Leute an. Und dementsprechend sage ich auch heute, das muss den Leuten gefallen oder bei denen muss es ankommen und nicht mehr bei mir.
Spannend, aber Sie hatten dann auch ein bisschen Raum, die Schritte machen zu können, die für Sie wichtig waren, um sich da auch eigene Schwerpunkte zu erarbeiten.
Ja, mein Vater hat mir tatsächlich immer diesen Raum schon, also tatsächlich immer gelassen. Also das ging schon ab den frühen 90er Jahren. Also da war ich ja gerade, wie gesagt, 20, wo ich auch ganze Spendenkampagnen entwickeln durfte, bei denen immer alle gesagt haben, das klappt nicht. Und auch mein Vater immer wieder gesagt hat, das haben wir auch schon mal probiert, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Aber interessanterweise, da war ich so ein bisschen vom Glück beseelt. Die Kampagnen haben tatsächlich immer gefruchtet. Also ich weiß noch, dass wir auch eine Geschichte mit RTL gemacht haben oder auch mit dem Süddeutschen Rundfunk, also damals im SDR, was heute der SWR ist, wo jeder immer gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Und wir haben es hingekriegt. Wir haben in den jeweiligen Kampagnen beim SDR damals und bei RTL in beiden Richtungen weit über 1 Million D-Mark mit diesen Kampagnen eingesammelt. Und das war dann auch immer wieder Beweis für meinen Vater. Okay, bei uns hat es nicht funktioniert. Anscheinend, jetzt war die Zeit reif, jetzt hat es funktioniert. Und das war, ich sag mal, eine gute Basis und gab uns beiden eigentlich auch immer so die Sicherheit mit, ja, wir probieren das einfach immer weiter. Deshalb, ich kann mich nicht beschweren, er gab mir wirklich sehr viel Freiheiten.
Nun ist ein Privileg, an so herausgehobener Stellung zu sein und in einem solchen Elternhaus auch aufzuwachsen, dass man viele Begegnungen hat mit Menschen, die man sonst vielleicht nicht trifft oder nicht so früh trifft. Wie war das bei Ihnen? Welche besonderen Momente oder Begegnungen haben Ihre Arbeit bei der Stiftung besonders geprägt?
Also es ist fast schwierig zu sagen, weil ja, bei uns ging immer Leute ein und aus. Also für mich war es normal, dass ein Lothar Späth immer wieder bei uns zu Besuch war, der damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dass Bundesminister bei uns immer wieder zu Besuch da waren. Aber auch darüber hinaus, wir hatten den damaligen Tatort Kommissar Bienzle und ganz andere Schauspieler, die bei uns im Hause ein- und ausgingen. Also das heißt, der Bekanntenkreis, den meine Eltern da hatten oder wenn meine Eltern auch immer wieder Einladungen bei uns im Haus machten. Also es gab jedes Jahr auf jeden Fall ein Sommerfest, manchmal auch zwei. Da haben dann auch immer die Nachbarn immer schon geguckt mit, oh, wer kommt denn heute wieder? Ja, das war eine spannende Zeit. Jetzt muss ich doch dazu sagen, vor allen Dingen in den 80er Jahren war es besonders spannend, denn wenn die Politiker bei uns ankamen, das war damals die RAF-Zeit, heißt, da wurde weiträumig polizeilich abgesperrt. Da gibt es eine nette Anekdote, da hat mal bei einem solchen Sommerfest ein Freund mich besuchen wollen. Und weil er merkte, irgendwie ist alles dicht, hat er sich durchs Gestrüpp durchgezogen und wurde dann dementsprechend von der Polizei samt Hundestaffel in Gewahrsam genommen und verhaftet. Und ich musste ihn dann identifizieren, dass es ein Freund von mir ist. Und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Also es waren damals halt auch besondere Zeiten. Also ich meine, diese Sicherheitslagen von damals, das hat man schon wieder verdrängt, wie massiv damals die Polizeipräsenz war für Politiker, wie engmaschig sie da geschützt waren. Also wir waren auch mal mit der Familie Späth in den Ende der 70er Jahre. Lothar Späth war da auch schon Ministerpräsident in Spanien oder Portugal im Sommerurlaub. Das war damals auch für mich, damals als Kind, ich war glaube ich 7 oder 8 Jahre, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie viel Polizeipräsenz dann selbst im Pool war, wenn wir dann im Pool geschwommen sind. Also mit der Familie Späth in dem Fall, das war ein bisschen anders, als man das wahrscheinlich heute sonst so kennt und sieht.
Ja, Bedrohungslage für Politikerinnen und Politiker war extrem hoch damals und ich kann gut nachvollziehen, ich war ja in Bonn damals, bin da groß geworden, da war das auch gang und gäbe, dass man da manchmal die Kinder dann sogar der Politiker traf und mit großem Gefolge von Sicherheitsbeamten tatsächlich auch. Gehen wir in die aktuelle Zeit. Was sind die Hauptziele der Bjørnsteiger Stiftung und wie setzen Sie diese in der Praxis um?
Also eines der Hauptziele ist, dass wir uns momentan tatsächlich mit der Situation des Rettungsdienstes insgesamt beschäftigen. Das bedeutet, eines der wichtigen Themen ist, dass wir sagen, der Rettungsdienst ist heute wieder in einer Situation wie eigentlich vor 50 Jahren. Er braucht eigentlich wieder eine eigene Rettung, denn die politischen Rahmenbedingungen und Vorgaben, die sind für den Rettungsdienst so schwierig und schlecht, dass wir auch im generell europäischen Vergleich, obwohl wir mit das bestausgebildete Personal haben, obwohl wir mit die bestausgestatteten Fahrzeuge haben, trotz alledem aufgrund der Rahmenbedingungen weit nach hinten durchgereicht werden. Dementsprechend brauchen wir neue Gesetze, wir brauchen einheitliche Gesetze, wir brauchen vor allen Dingen Standardisierungen und einheitliche Qualitäten, die auch überprüfbar sind. Das alles fehlt aktuell, denn hier kann im Prinzip jeder Rettungsdienst oder viele Rettungsdienstbezirke in Deutschland es immer anders machen als der Nachbarrettungsdienstbezirk. Und anders heißt in dem Fall nicht besser, sondern viele machen es einfach schlechter. Und dass dadurch die tatsächlich medizinische Versorgung für den Patienten teilweise lebensbedrohlich ist, das ist ein Zustand, wo wir sagen, das kann nicht sein. Mir hat jetzt auch wieder ein Notarzt geschrieben, dass es bei Ihnen in Ihrem Rettungsdienstbezirk zum Beispiel bestimmte Medikamente für Notfallpatienten nicht gibt, die aber lebenswichtig sind. Und er einen Patienten hatte, der jetzt auf dem Transport ins Krankenhaus verstarb, obwohl im Nachbarrettungsdienstbezirk das Medikament, was er auch in dem Fall gebraucht hätte, auf jedem Wagen standardmäßig ist, aber bei ihm gar nicht. Sein Schlusssatz war, er ist sich ganz sicher, dieser Patient wäre nicht gestorben im Nachbarrettungsdienstbezirk. Und das sind eben die dramatischen Auswirkungen. Und da reden wir eben nicht über Ländergrenzen, sondern wir reden hier über Rettungsdienstgrenzen. Das heißt, in vielen Bundesländern, das ist die Grenze zum nächsten Landkreis, über diese Ebene reden wir. Und das kann nicht sein. Also die Rettung kann in Deutschland nicht weiterhin zufällig sein zwischen Flensburg und Konstanz, sondern sie müssen in Flensburg genauso die gleichen medizinischen Maßnahmen erhalten können wie eben in Konstanz. Und das ist heute nicht gegeben in Deutschland.
Wie kann man das erreichen?
Das können wir vor allen Dingen dadurch erreichen, dass es ein bundeseinheitliches Rettungsdienstgesetz gibt. Aktuell haben wir 16 und die sind komplett unterschiedlich.
Also in jedem Bundesland eins.
Und jedes Bundesland hat sein eigenes. Jeder hat andere Hilfsfristen. In manchen Bundesländern wird dann noch zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum in der Hilfsfrist unterschieden. Man könnte jetzt sagen, die auf dem Land, die sind robuster, die halten es länger aus, bis der Rettungsdienst kommt. Aber es geht uns gar nicht darum, dass wir jetzt engmaschiger die Rettungswachen ziehen und die Rettungswagen, sondern dass wir überhaupt das Gesamtsystem überdenken. Das heißt, man muss viel mehr darüber nachdenken, wie man ein vereinheitlichtes Ersthelfersystem auch bekommt. Weil es ist nicht zwingend notwendig, dass der Rettungswagen mit seinen professionellen Rettungskräften das erste Einsatzmittel vor Ort ist, sondern wissen Sie, beim plötzlichen Herztod zählt jede Sekunde und dementsprechend muss dann auch in solchen Fällen auch eine Polizeieinheit, eine Feuerwehr oder andere Ersthelfer gleichermaßen alarmiert werden können, die möglicherweise einfach in 60, 90, 120 Sekunden am Patienten sein können, was der Rettungsdienst nie schaffen würde. Und dafür brauchen sie Systeme und das sehen wir im Ausland. Solche Systeme gibt es im Ausland. kann. Die werden aber bei uns nicht in der Form eingeführt, oder wenn sie eingeführt werden, werden sie wieder so kleinteilig eingeführt, dass sie überhaupt nicht die Effizienz bringen, die sie bringen könnten, wenn wir hier wiederum über eine bundesgenormte Regelung reden würden.
Welche neuen Technologien oder Innovationen helfen dabei, den Rettungsdienst zu modernisieren, und was sehen Sie als besonders vielversprechend an für die Zukunft des Notfallrettungsdienstes?
Das Kernelement ist und bleibt die Notrufzentrale und die Leitstelle. Das heißt, diese Leitstellen, die wir heute in Deutschland haben, die müssen komplett anders strukturiert und mit ganz anderen Möglichkeiten ausgestattet werden.
Die Hörer, die Zuschauer kennen die Leitstelle aus manchen Serien, Doku-Soaps und so, oder auch aus der früheren Erzählung. Man wählt eine Nummer, 110, 112, kommt irgendwo an, schildert, was passiert ist. Da gibt es auch Vorgaben und ist meistens bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Aber so muss es gar nicht sein und so soll es gar nicht sein.
Naja, der Punkt ist, eine Rettungsleitstelle, also da, wo Sie bei der 112 rauskommen, was können die denn entsenden? Die können einen Rettungswagen, einen Notarztwagen oder auch einen Rettungshubschrauber entsenden, und das war's. Und sie werden auch nur dann die Einsätze bezahlt, wenn der Rettungsdienst den Patienten tatsächlich ins Krankenhaus transportiert. Dadurch entstehen unheimlich viele unnötige Fahrten, weil viele Patienten angefahren werden, die überhaupt keinen Rettungswagen brauchen, sondern da reicht auch, wenn irgendein Pflegedienst vorbeikommen würde oder wenn die Leitstelle auch entscheiden könnte, das reicht, wenn der am nächsten Tag zum niedergelassenen Arzt geht, weil das ist einfach kein Notfall. Diese Systematiken, die stehen den Leitstellen heute nicht zur Verfügung. Das ist in anderen europäischen Staaten ganz anders.
Österreich,
Dänemark, Niederlande, Schweden, Norwegen, also da kann man jetzt viele aufzählen. Und genau in diese Systematik müssen wir reinkommen. Denn der Rettungsdienst leidet auch in seiner Gesamtstruktur eben in diesen vielen Einsätzen, die für ihn eigentlich gar nicht gemacht sind. Und damit sind auch die Rettungsmittel dann in unnötigen Einsätzen gebunden, wenn sie eigentlich zu einem Herzinfarkt oder sonstigen auch eilen müssten. Dann kann es passieren, dass in dem Moment keiner da ist und wir nochmal Zeit verlieren. Und das geht so nicht, deshalb brauchen wir andere Strukturen. Und vor allen Dingen, wir müssen auch weg von dieser Systematik, dass wir faktisch fast auf jeder Landkreisebene. Wir haben ein paar andere Bundesländer, Brandenburg, die sind da schon fast vorbildlich, weil sie haben eben nur noch 2, 3 oder 4 Leitstellen in dem Bundesland. Aber nehmen Sie Baden-Württemberg, da haben wir jetzt 37 Leitstellen. Das heißt, jeder Landkreis hat seine eigene Leitstelle. Keine ist miteinander vernetzt. Es gibt keinen Datenaustausch, kein Nichts. Wir haben keine Mehrsprachigkeit. Ich sag mal, die Fähigkeiten beschränken sich darauf, was der Disponent selber in dem Moment tatsächlich kann. Und das heißt, es hängt auch an seiner Tagesform ab, wie er drauf ist.
Aber wie kann es denn besser sein? Wie kann mir die Leitstelle denn glaubhaft versichern, naja, Sie brauchen jetzt gar keinen Rettungswagen, weil das, was Sie haben, ist wahrscheinlich kein Blinddarm, sondern einfach nur eine Magenverstimmung?
Dass man eben auf dieselben Systeme setzt, wie sie eben in anderen Ländern auch schon vorherrschen. Und zwar, da reden wir über KI-gestützte Systeme.
Also künstliche Intelligenz.
Spielt eine große Rolle. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und zwar, heute rufen ja schon viele an bei der Leitstelle und machen sie vorher über Google schlau, welche Stichworte muss ich sagen, damit auf jeden Fall ein Rettungswagen kommt. Die Techniken, die dann eben in den anderen Ländern verwendet wird, ist diese KI so intelligent, dass sie das merkt, wie die Antwort kommt, dass das möglicherweise über Google gegoogelt wurde. Und dann können eben durch diese KI Fragestellungen aufgeworfen werden, die dem Disponenten angezeigt werden, zu sagen, stell die und die Frage. Und wenn das nämlich jetzt dann abweicht, dann hat er es gegoogelt und hat es eben nicht tatsächlich, oder er befindet sich nicht wirklich in dieser Situation, die er beschreibt. Und so können Sie einiges eben ausfiltern.
Ich denke, viele werden immer noch im Hinterkopf haben, ja, mit der KI, künstliche Intelligenz, klar, die ist sehr schlau, aber kann die mir wirklich in solchen Situationen helfen? Ist das sicher?
Wir sehen es ja im Ausland. Die Qualitäten sind gestiegen, die Einsatzzahlen sind runtergegangen und vor allen Dingen, es gibt noch einen ganz anderen Effekt. Die Bevölkerung ist zufriedener, weil diese Leitstellen sind dann auch in der Lage, einem Anrufer zu erklären, wie er sich vor allen Dingen auch selbst helfen kann. Also ein Beispiel, wenn da einer anruft und sagt, er hat jetzt 40 Fieber, dann schickt man jetzt nicht den Rettungswagen raus, sondern man erklärt ihm, wie Wadenwickel funktionieren und dass 40 Fieber zwar eine hohe Temperatur ist, aber jetzt versuchen wir mal mit Wadenwickel die Temperatur runterzukriegen. Und dann kommt da kein Arzt, wird niemand damit sozusagen erstmal belastet. Und sollte es dann eben länger anhalten, dann soll er wieder in der Leitstelle anrufen und dann werden sie darauf reagieren. Und so gibt's ganz viele Beispiele, wie eben das Ausland im Gesundheitssystem mittlerweile agiert. Also man sagt dann an der Stelle auch, die Leitstelle ist im Prinzip der Navigator für den Patienten ganz allgemein, nicht nur für den Notfallpatienten. Und die Leitstelle bringt den Patienten dorthin, wo er auch hingehört. Und er bekommt das, was er braucht und nicht das, was er unbedingt will.
Nun ist die Steiger Stiftung auch eine Institution, die sich Partnerinnen, Partner sucht, mit denen sie eng zusammenarbeitet. Gibt es Beispiele für besonders erfolgreiche Kooperationen, Partnerschaften, die Sie hervorheben möchten?
Wir schließen jetzt gerade eine Partnerschaft, die für uns sehr, ich sag mal, wegweisend ist. Und zwar, wir haben jetzt ja fast 24 Jahre beim Thema Herztod das Thema für uns alleinen immer nach vorne gepeitscht.
Der plötzliche Herztod, der ungefähr 100.000 Menschen im Jahr in Deutschland.
Ja, so rund 65.000 bis 70.000 Tote pro Jahr. Also eine der größten Todesursachen überhaupt. Da muss sozusagen mit der Herzdruckmassage, die jeder Laie eigentlich machen kann, sehr schnell reagiert werden. Da gibt's mehrere Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die in diesem Themenfeld unterwegs sind. Unter anderem ganz groß auch mit dabei die Deutsche Herzstiftung. Und wir haben jetzt einfach entschieden, dass die Deutsche Herzstiftung und wir in diesem Themenfeld sehr, sehr eng zusammengehen und sehr eng kooperieren und eigentlich dieses Themenfeld nur noch gemeinsam bearbeiten. Und dadurch kriegen wir jetzt auch nochmal eine ganz neue Dynamik und eine ganz neue Kraft auf dieses Thema. Wir glauben, da werden wir dann innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 12 Monate sicherlich sehr, sehr viele Aktionen gemeinsam stemmen können, die jeder von uns alleine so hätte nicht organisieren können.
Können Sie uns einen Fall erzählen, bei dem die Arbeit der Stiftung direkt ein Leben gerettet hat?
Davon gibt es natürlich viele. Die persönlichen kriegt man natürlich nicht so ganz mit. Aber alleine, sage ich mal, mit der Einführung der Notrufnummer, da wurde schon immer wieder kolportiert, auch über die Medien. Allein das hat vielen Tausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden oder noch mehr Menschen zum Teil das Leben gerettet. Die Defis, die die Stiftung mittlerweile auch fast 24 Jahren in Deutschland in den Verkehr gebracht hat. Also die Stiftung hat insgesamt jetzt mehr als 74.000 AED-Geräte.
Also Defibrillatoren, mit denen man ein aus dem Rhythmus gekommenes Herz wieder
zum Schlagen bringt.
Zum Schlagen bringt.
Genau. Und damit die Überlebenschance beim plötzlichen Herztod dementsprechend deutlich steigern kann. Da gibt es natürlich unzählige Menschen, die uns dann auch geschrieben haben, danke, es war ein Defi von uns, den wir irgendwo an eine Sparkassenfiliale gehängt haben oder an sonst irgendeine Bank oder wo auch immer, Sportverein und dergleichen und vor Ort direkt ein Leben gerettet werden konnte. Also mir ist eine Geschichte, das war ganz am Anfang, die kann ich kurz erzählen. In Stuttgart ist der Hauptsitz der Kaufhauskette Breuninger. Mein Vater hatte eine enge Verbindung zum Eigentümer und zum damaligen Geschäftsführer der Firma Breuninger. Und der hat so ganz gönnerhaft gemeint, oh, Herr Steiger, also ich finde es ja toll mit Ihren AED-Geräten oder Defis. Und ja, jetzt, das geht ja gerade hier los und wir kaufen ihn jetzt auch mal oder ein Gerät kaufen wir bei Ihnen und wir installieren das. Und er hat so durchblicken lassen, aber eigentlich glaubte er ja nicht dran, dass das was bringt. Und eine Woche später ist seine Assistentin vor ihm umgefallen. Und sofort kam der Defi nach einer Woche zum Einsatz und seine Assistentin konnte defibrilliert werden und hat überlebt. Und sie war tatsächlich nach 4 oder 5 Wochen bereits wieder am Arbeitsplatz. Und das hat natürlich auch sofort das Umdenken bewirkt, zu sagen, wow, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Man konnte es direkt greifen und sehen. Und das ist uns tatsächlich in der Anfangsphase ein paar Mal passiert, dass auch wirklich immer wieder Firmen kamen, die so der Meinung waren, naja, sie haben das alibimäßig gekauft. Und dann kam die Rückmeldung, innerhalb der ersten Woche kam er zum Einsatz. wenn man solche Geschichten natürlich dann hört, das berührt einen dann schon. Also wir hatten jetzt alleine im letzten Jahr, glaube ich, waren es 118 Meldungen von Menschen, die mit AED-Geräten durch uns das Leben gerettet worden ist. Die Dunkelziffer mag höher sein an der Stelle, weil wir kriegen nicht für alle Geräte die Rückmeldung. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch und schlimm, weil alleine die Zahl 118 bewegt natürlich auch schon.
Preise und Auszeichnungen sind Ihnen persönlich nicht so wichtig, aber gibt es dennoch eine Würdigung Ihrer Arbeit, die Sie besonders gefreut hat?
Naja, mein Vater hat die ganzen Auszeichnungen ja in allererster Linie immer gekriegt und die waren ihm tatsächlich nicht so wichtig. Er hat ja sogar zweimal das Bundesverdienstkreuz abgelehnt, weil er gesagt hat, ich habe diesen Staat schon verklagt und einen Staat, den ich verklage, von dem kann ich auch keine Ehrung annehmen. Am Ende hat er es dann doch angenommen. Nein, ich kann es jetzt nicht sagen, welche Ehrung so beste war. Das ist, glaube ich, immer ganz schwierig, weil sie sind so vor allen Dingen auch sehr vielfältig. Also meine Eltern wurden ja auch von der EU ausgezeichnet mit dem 112 Award, also dem Notrufnummern Award der Europäischen Union, mit dem Verband der Motorjournalisten mit dem Dieselring. Da war die Besonderheit, dass mein Vater der einzigste Preisträger war, der einen echten Dieselring behalten durfte. Zur Erklärung, beim Dieselring, das ist ein goldener Ring, in dem ein Stück einer Schraube des allerersten Dieselmotors eingelassen ist. Deshalb ist das was Besonderes. Der wird jedes Jahr vergeben, aber die Preisträger dürfen das Original eigentlich nur ein Jahr behalten und kriegen danach eine Kopie. Und mein Vater war der Einzige, der tatsächlich ein echtes Original behalten durfte. Daher war das natürlich auch was Besonderes. Also die Auszeichnung war meinem Vater immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten, haben Sie recht, ist die Liste der Auszeichnungen lang. Also er hat so ziemlich alle Auszeichnungen aller deutschen Hilfsorganisationen gehabt. Wie gesagt, Bundesverdienstkreuz erster, zweiter Klasse, Landesorden. Also die Liste ist sehr, sehr lang.
Welche langfristigen Visionen und Ziele haben Sie persönlich für die Zukunft der Steiger Stiftung?
Also die langfristigen Ziele sind eigentlich tatsächlich nach wie vor diente zu sagen, wir gehen immer dorthin, wo wir glauben, dass wir was verbessern können. Das heißt, gerade jetzt eben die Umgestaltung des Rettungsdienstes im Allgemeinen für Deutschland, das ist ein sehr, sehr dickes Brett, denn da haben wir es mit dem Föderalismus zu tun, da haben wir es mit vielen politischen Strömungen zu tun. Und dieses Brett zu bohren ist tatsächlich nicht einfach. Aber wir wagen es, auch wenn wir vielen dadurch auch unangenehm auf die Füße treten müssen. Nur wir sehen uns halt in erster Linie als der Lobbyist und Anwalt des Notfallpatienten. Und es geht nicht um uns und es geht nicht um sonstige Interessen, sondern es geht wirklich um Menschenleben. Da machen wir eigentlich keine Kompromisse, wenn wir davon überzeugt sind, dass dieser Weg der richtige ist. Und dafür werden wir hart kämpfen. Wir werden aber auch auf der Innovationsseite uns sehr weiterentwickeln. Also wir experimentieren ja sehr viel mit Drohnentechnologien. Also wir haben auch mehrere Ausschreibungen bei Drohnenprojekten ja auch schon gewonnen, die alle auf zukunftsgerichtete Forschungsprojekte
sind. Was machen Sie damit mit den Drohnen?
Ein Beispiel, wir haben jetzt, das ist jetzt gerade abgeschlossen, dass wir mit Drohnen Badeseen überwachen können, wo eine KI-gestützte Drohne komplett autonom fliegend, also da gibt es keinen Piloten, der die Drohne auf Sicht fliegt, und dass diese Drohne dann das Wasser abscannen kann und unterscheiden kann, wer in dem Wasser schwimmt, spielt, rumplanscht oder wer eben ertrinkt. Und die ertrinkende Person wird dann dementsprechend detektiert. Die Drohne fliegt dann diese ertrinkende Person direkt an und wirft als erstes mal einen Schwimmkörper ab und übermittelt die exakten Positionsdaten.
Alles automatisch?
Alles automatisch. Es gibt keinen Drohnenpiloten. Das Ganze geht dann eben an die DLRG, an die Wasserwacht, sodass sie dementsprechend sehr zeitnahe an die ertrinkende Person ranfahren können, um sie eben dann auch zu retten. Die Entwicklung ging dann auch so weit, dass die Drohne eben vollautomatisch in einen in dem Projekt auch mitentwickelten speziellen Drohnenhangar wieder fliegt, sich selber A, belädt, B, Kameras getauscht werden können, dass der Schwimmkörper wieder erneuert werden kann und eine Sensorik in diesem Hangar die gesamte Drohne abscannt, ob irgendein Flügel beschädigt ist, ob irgendwas repariert werden muss, um dann eben an einen Wartungsdienst die Information zu übermitteln. Da müsste jetzt anrücken, die Drohne muss hier und da gewartet werden oder es muss was ausgetauscht werden, was eben der Hangar nicht voll automatisiert kann. Also es ist jetzt ein Teil dessen, was wir wir mit der Drohne machen. Wir sind jetzt in einem weiteren Projekt, was demnächst startet, wo wir eben auch versuchen, Waldbrände zu detektieren, und zwar noch bevor es irgendwo qualmt. Das heißt, dass Drohnen mit spezieller Sensorik aufsteigende Gase aus dem Waldboden detektieren, die eben das Signal andeuten, da könnte in den nächsten 2-3 Stunden möglicherweise eine Flamme emporsteigen. Also das heißt, man kann tatsächlich auf Basis der Gasentwicklung im Boden den Brennpunkt des Waldes vordefinieren. Dann wollen wir im Prinzip vor der ersten Flamme die Feuerwehr alarmieren können. Und so gibt es noch ein paar andere Themen. Also da, ich glaube, beim Thema Drohne wird es uns nicht langweilig. Da gibt es Themen en masse. Aber das sind jetzt momentan die ersten Punkte, die gerade angegangen werden.
Es gibt ja auch viele junge Menschen, die sich engagieren im Bereich der Notfallrettung. Welchen Rat würden Sie eben diesen jungen Menschen geben, die sich in diesem Bereich der Notfallrettung engagieren möchten?
Neugierig zu sein. Und man braucht in diesem Beruf auch wirklich Engagement. Also das ist kein Beruf wie jeder andere. Man braucht da schon eine hohe Eigenmotivation. Die sollte man da tatsächlich mitbringen. Und das bringen auch die Leute, also die diesen Job machen, tun das nicht des Geldes wegen, weil dann würden sie was anderes tun. Denn in dem Verhältnis, was hier geleistet wird und vor allen Dingen auch zeitlich geleistet wird, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was in diesem Berufszweig tatsächlich an Gehältern bezahlt wird. Also dieser Beruf ist tatsächlich eher unterfinanziert oder, ich sag mal, nicht so gewertschätzt finanziell, wie man das von anderen Berufen kennt. Das sollte einen nicht abschrecken, denn was man am Ende auch gewinnt, ist immer das positive Gefühl, dass man anderen Menschen wirklich hat helfen können. Und ich glaube, dieses Gefühl lässt sich durch nichts ersetzen.
Steiger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.